Backspin. Moin. Wie jetzt? Ich habe meinen Einsatz ein bisschen verpasst. Deswegen haben wir diesmal ein bisschen schleppendes Intro. Hier beim Backspin Podcast, Backspin FM, Backspin Live on Demand.
Alles Backspin.
Alles Backspin. Mit mir Nico.
Finger den
und. Wer ist der andere? Boogie Down Bass.
Boogie Down Hate.
Boogie Down Hate, so könnte ich mich umbenennen. Nee, ich habe ja, ich trage ja den Namen oder ich habe mir diese Namensgebung ist ja auch schon über 30 Jahre alt.
Und ich dachte, jetzt kommt jetzt noch irgendwas, deswegen steige ich kurz ein und denke nach, was du sagen wolltest.
Nee, ich wollte es jetzt nicht, ich wollte es jetzt ein bisschen in mein Grabe tragen.
Ja, genau, wir sind Love and Hate. Das heißt, wir sprechen über Themen, die Boogie Down Bass, der Chefredakteur dieser Sendung. der leitende Redakteur dieser Sendung raussucht aus der Hip-Hop-Welt, die links und rechts vom Mainstream für ihn aufgeploppt sind, über die zu wenig gesprochen wird und über die wir hier mal reden müssen. Und deshalb sind wir hier. Und das Ganze untermalt, vor allen Dingen in der Radioversion, damit sehr viel Musik gemixt bei The One and Only DJ.
Finger Dean. Genau. Der das DJ ne, mit zurecht, wie du immer sagst.
Ja, genau, der Einzige, der das D und J vorm Namen hat. Wovon ihr bis vor 3 Tagen nicht wusste, dass es ständig ein Zitat ist, das ich benutzt habe.
Aus irgendeinem Song.
Aus irgendeinem Song, ja, aber aus einem Hip-Hop-Song auf richtig.
Ja, Beats, wir können doch so. Nicht alles wissen.
Ja, genau, aber da ist es sehr interessant. Love and Hate heißt, sich eventuell auch mal die Köpfe heiß reden und entweder den heiligen Gral von Hip-Hop verteidigen oder klar machen, dass wir 2019 und nicht 1900. Oh, jetzt muss ich eine Zahl einfallen lassen.
92, sag mal. 92
haben. Was auch immer. Wir finden es raus. Die redaktionelle Leitung dieser Sendung hat Boogie Down Bass. Und welches ist das erste Thema?
Das erste Thema, ja. Wie gesagt, wir beleuchten Themen oder möchten Themen beleuchten oder
niederschreiben. Habe ich ihm alles schon erzählt.
Niederschreiben, ne? Ja, es geht um einen Wegbereiter der Hip-Hop-Kultur. Ein Urgestein der Hip-Hop-Kultur.
Ja.
Grandmaster Flash.
Oha, was mit dem?
Grandmaster Flash, der wird, bekommt einen Preis. 2019 im Sommer, glaube ich, irgendwann verliehen. Eher auf popkultureller Ebene angesiedelter Preis für sein Lebenswerk, für sein Schaffenswerk, für sein Schaffen allgemein als Musiker. Finde ich jetzt persönlich gar nicht so interessant. Vielleicht aber mal gucken, wenn man sich die Liste da auf der Homepage, das ist ein schwedischer, das ist, glaube ich, in Schweden ansässig. Die Foundation oder was das, weiß ich jetzt gar nicht, der Solar, wie heißt das Ding? Der Polar Music Prize.
Genau, Polar Music.
Aus Schweden. So ein glaube ich, einer von den Mitbegründern oder irgendwie aus dem Upper-Umfeld hat das Ding damals gegründet und wurde schon einige Jahre verliehen, der Preis. Wenn man überlegt, dass letztes Jahr hat Metallica zum Beispiel diesen Preis bekommen, Sting, wen gibt es da noch, riesenbekanntes, Bob Dylan, Burt Bacharach, 2001, Elton John, Dizzy Gillespie und den allerersten Preis hat Sir Paul McCartney bekommen, also eine illustre Runde an sehr weltbekannten, an Superstars der Musik und 2019 bekommt ihn Grandmaster Flash, Eric Settler.
Ist schon auch ein Lob dafür, dass popkulturell auch auf solcher Ebene Hip-Hop ankommt und akzeptiert wird.
Ne? Er hat sich auch, es gibt dann so ein kleines Video von ihm auf der Seite, wo er dann auch noch was erklärt und erzählt und es gibt noch so ein Routine-Video und so ein bisschen wie, was er so macht und was sein Schaffenswerk ist. Und
ist der erste Hip-Hop-Analyste, ne?
Wie es da mit Hip-Hop angefangen hat und alles. Ja, genau, das ist nämlich auch so eine Sache. Ich fand aber ganz cool, in seinem Statement hat er auch ganz klar gesagt, okay, es ist eine Ehre für ihn, dass er diesen Preis bekommt, aber auch, warum ich dieses Thema einfach ausgewählt habe, dass er gesagt hat, ohne Hip-Hop und ohne so, wie Hip-Hop damals war und wie Hip-Hop sich entwickelt hat und wie er ein Teil der Hip-Hop-Kultur war und wie Hip-Hop ihn auch gefördert hat und nicht nur er auch Hip-Hop weitergebracht hat, Hip-Hop ihn auch zum Erwachsenwerden begleitet hat, hat den absoluten Dank ausgesprochen an die Hip-Hop-Kultur an sich, so. Das fand ich ziemlich krass. Und er sagt so, und eben den Dank der Kultur ausspricht. Sonst hätte er diesen Preis niemals bekommen. Das fand ich schon ziemlich krass.
Und ja, er hätte sich auch bei seinem Management bedanken können und bei seiner Familie. Aber er hat sich natürlich ausschließlich bei der Hip-Hop-Kultur
bedankt. Genau, das fand ich ziemlich cool. So, dass er sagt, so ohne, ne, genau, wie Dan schon sagt, hätte überall sich bedanken können und sagt so, danke an alle Fans weltweit, die irgendwie meine Musik lieben und an alle, die mich da gewählt haben.
Ja. Aber da ist er ja schon auch jemand, der so quasi für die Kultur in ihren Anfängen steht, wie eine kleine Handvoll von Menschen, dass es dann auch nur logisch und sinnvoll ist, dass er dann dementsprechend auch die Brücke schlägt und heute sich dafür bedankt, was 40 Jahre lang sein Leben geprägt hat.
Ja, bei mir hat das persönlich so einen kleinen faden Beigeschmack, weil über Flash haben wir ja schon so ein paar Stories gehört, dass er halt früher die ganzen Credits eingesammelt hat und die Furious 5 eigentlich im Vordergrund hätten stehen müssen und er da halt die ganze Kohle und so eingesackt hat. Und auch so ein bisschen teilweise eine Diva ist, wenn er auflegt. Auch schon mal so ein bisschen...
Wäre nicht die einzige Diva im Hip-Hop-Bass so?
Ja, ja. Also das hat für mich so einen kleinen faden Beigeschmack. Wobei natürlich sowas dann wieder zeigt, okay, ja, er scheint es doch ernst zu meinen mit der Kultur. Ja, wenn er es dann natürlich ehrlich...
Wenn man so ein bisschen guckt, und wenn es nur YouTube-Videos sind oder irgendwie Sachen im Internet guckt, dann Grandmaster Flash, er ist ja auch immer noch irgendwie dabei. Er ist immer noch vielleicht nicht mehr so präsent natürlich. Er spielt jetzt im großen Pop oder in der großen Musikindustrie keine sehr große Rolle oder eigentlich gar keine Rolle. Aber er weiß, glaube ich, genau, wo er hingehört, in welches Lager er gehört. Und das ist mit dem Hip-Hop und auch ein Fan von der alten Soul-Funk-Musik und wie es damals begonnen hat, das er das genauso bis heute so abfeiert und auch seine, vielleicht auch aus heutiger Sicht, einfachen Skills und einfachen Routines, die er so macht, aber immer noch so abfeiert, immer noch so macht und den Leuten damit auch so ein bisschen Coach, bisschen Knowledge vermittelt, wie das begonnen hat und auch immer wieder den Leuten zeigt, wie wichtig der DJ für diese Kultur war und immer noch eigentlich ist.
Und ich finde es halt cool, dass es halt auch so eine, scheint ja so ein zeitloser Award zu sein. Es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt gerade mega im Business ist und Platten verkauft ohne Ende. Sondern er wird halt für sein Lebenswerk sozusagen ausgezeichnet.
Ja, aber das ist dann ja auch nichts weiter, ohne dass ich den Preis jetzt in der Tiefe kenne. Aber auch schon, dass, wenn ich mir die anderen angucke, dass da irgendwo jetzt auch 2019 mal Hip-Hop einen Preis kriegen sollen, den Hip-Hop im Zweifel auch vielleicht schon 1992 hätte kriegen können. Aber dass sie dann zumindest jetzt nach 25 Jahren Preis irgendwann auch so weit verstanden haben, okay, wir kommen den Scheiß nicht drum herum. Und jetzt hätten sie dann natürlich aber auch, keine Ahnung, Kendrick Lamar, der einen Pulitzer-Preis gekriegt hat, den Preis geben können oder so. Aber sie haben ihm gegeben. Insofern ist das auch ein Statement.
Genau, das ist ja das Witzige daran. Oder das ist ja auch das ist der Beweggrund, warum ich das hier in dieser Sendung mit euch ein bisschen ansprechen will, dass er sozusagen die Chance nutzt, diese Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt oder so, dass er das gar nicht für sich so in Anspruch nimmt, sondern dass er sagt, hier, guck mal, hier ist Hip-Hop. Checkt mich aus, checkt meine Sachen aus, ich zeige euch, wie Hip-Hop wirklich ist oder wie Hip-Hop, woher Hip-Hop kommt.
Geht runter wie Öl, oder?
Bei mir auf jeden Fall. Das finde ich cool, klar. Gibt es immer so einen kleinen Fadenbeigeschmack, wie Dan schon sagt. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr viel Love, was ich da nur geben kann.
Dann hören wir jetzt aber auch den einzigen Hit von ihm, ne?
Natürlich nicht.
Oh.
Aber einen weiteren Hit.
Den Hit unserer Lieblingsstadt.
Genau.
Was wollen wir denn hören?
New York, New York. Grandmaster Flash und die Furious 5. Oder vielleicht nur die Furious 5 und Grandmaster Flash.
Das
war es ja so.
Ja. Ja. Man weiß es nicht.
Bis gleich. Backspin. Ob das GEMA-frei ist, wissen wir nicht, aber wir sind bei Love and Hate. Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico.
12 Finger Dan und
Boogie Down Bass.
Und wir sind bei Love and Hate wieder in dieser Runde zusammengekommen, um über Themen zu sprechen, die ein bisschen fernab vom Mainstream, vor allen Dingen unserem Chefredakteur Boogie Down Bass, sehr wichtig sind. Und er hat an dieser Stelle das nächste Thema rausgesucht, das ich aber auch sehr spannend finde, worüber wir jetzt ein bisschen diskutieren müssen. Denn ich finde, da steckt viel mehr drin als in der Headline an sich.
Du, erstmal diese zwei Wörter, ne? Journalist und Chefredakteur, ne?
Aber
ich nimm's so hin, weißt du, ich bin ja...
Chefredakteur ist auch falsch, du bist leitender Redakteur der Sendung Love and Hate.
Achso, Entschuldigung. Chefredakteur ist ja Kevin, ich möchte Kevin ja nicht seinen Job wegnehmen.
Ja, aber das habe ich ja selber falsch gesagt, aber um es jetzt... Also auf der Website wird auch bald stehen, Boogie Down Bass, leitender Redakteur Love and Hate und Talking with the B-Bass.
Okay, worum geht's eigentlich?
Genau.
Breakdancing is being considered to become an official Olympic sport. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Breakdance ist ja nach wie vor voll in der Gänge, nicht nur seit den frühen 80ern, sondern...
Ist mega hip gerade.
Ist sogar wieder, weiß ich gar nicht.
Nur die hier Klamotten sind ein bisschen enger geworden.
Nur die Klamotten. Ich weiß auch nicht, wie die Leute Flair und diese ganzen Power-Moves in Skinny-Jeans machen, was bestimmt so ein
Stretch... Aber das machen die ja wirklich.
Das ist bestimmt so Stretch-Stoff, also wahrscheinlich kaufen viele Breaker No Hate an die Breaker, Blutschweiß und Tränen, ich liebe euch alle Breaker, aber ich meine, tragt ihr irgendwie aus der Frauenabteilung? Ich weiß es nicht. Aber egal, ist ein anderes Thema.
Da ist er kurz. Ganz kurz.
Auf jeden Fall.
Das Boogie Down Hate kurz aus seiner, das ist so, kleine Tür auf, so bapp.
Deswegen sind wir auch hier.
Und direkt wieder verschwunden.
Deswegen sind wir ja auch nicht Piep Piep, sein Podcast von irgendjemand anders, deswegen sind wir ja Love and Hate.
Genau. Ja, ich muss aber darauf aufpassen, dass ihr Liebe verspreitet.
Es gibt ganz viele Leute, die sich dafür eingesetzt haben, unter anderem ja sehr trotzdem auch und immer noch seit Anfang an sehr viel Liebe für Storm. Nils Rubitzky, der sich sehr stark dafür einsetzt, dass olympisches Feuer brennt, wenn es um Breakdance geht. Oh, ja, 2024 war das, ne? Olympia in Paris. Und das Olympische Komitee hat in erster oder zweiter oder in einigen ersten Instanzen Breakdance als olympische Disziplin oder möchte es anerkennen. Also hat zumindest ein paar Hürden genommen.
Es ist, in der Endphase, dass es theoretisch stattfinden kann. Ne? Das ist ja schon ein sehr weiter Schritt. Entschuldigung, wenn ich gleich reingehe, aber ich stelle gleich mal die allererste Frage. Wie zur Hölle stellt ihr euch das vor?
Also, wenn man Breakdance mit Bodentoren jetzt
genau,
sozusagen.
Genau, das müssen wir ja machen.
Wenn man das so gegenüberstellt, so was passiert beim Bodentoren, was passiert beim Breakdance, sondern wie wird da gejudged beim Bodentoren, was passiert da noch drumherum mit Musik oder nicht, was für Kriterien spielen da eine Rolle, was wird da gemacht? Da bin ich sogar auf den ersten Blick, ich sag so, okay, jetzt für das Mainstream oder für die Gesellschaft an sich so, okay, lass mal irgendwie so eine Sportart oder so ein Wettkampf wie Breakdance olympisch werden. Bin ich so geteilter Meinung. Weiß ich nicht, da passieren so Dinge in meinem Kopf, ich sag so, boah, ey, wie wollen die das umsetzen dann?
Ja, es muss ja irgendwie einen Katalog geben an Moves. An, keine Ahnung, irgendwas, was die Judges dann auch, sage ich mal, nach einem bestimmten Schema bewerten müssen, weil irgendwie anders funktioniert
es. Nee, gibt's ja beim Booty, beim Battle of the Year oder egal, wo man bei etwas größeren Breakdance-Contests ist oder auch jedes Mal beim Hip-Hop-Camp, die haben hier eine große Stage, da gucke ich auch immer gerne zu, wenn ich auf dem Camp bin. Da sitzen ja auch immer anerkannte Oldschool-B-Boys oder anerkannte B-Boys und Judges oder die selber jahrelang getanzt haben.
Ja, aber die Frage ist, wer sitzt dann letztendlich in der Jury?
Da wird mit Sicherheit auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann, wenn das, die werden ja auch auf Repräsentanten der Szene zurückgreifen, denke ich mal, dass vielleicht sogar ein Storm irgendwie
aber das
ein Judge werden kann für sowas. Aber dann natürlich muss es so ein wirklich streng gestreckter Katalog geben.
Damit jeder auch seine 10 Punkte dann auch letztendlich verdient,
genau,
im Vergleich zu dem anderen.
Guck mal, der tatsächliche Vergleich sind ja Bodentouren, sein Eiskunstlauf und solche Sachen.
Genau.
Wo nach bestimmten Katalog, also du stehst diese eine Pirouette da und dann, oder du stehst sie nicht und du kriegst Punktabzüge. Und das wird, glaube ich, der lange Weg. Und das würde ja schon eine, also wenn man das macht, dann ist es ja so eine
Institution?
Ja, Institutionalisierung von Breakdance wäre das ja. Weil es ja im Prinzip so dann einen Breakdance-Katalog gibt, der dir nach Punktzahlen sagt, was jetzt gut und was schlecht ist. Und eigentlich ist ja das, was dann im Kern von dem Ursprung von Breakdance so dann, also ich finde, den tatsächlichen Ursprung, den kannst du gar nicht olympisch machen, weil es geht darum, es geht um sich selber
das zu represent,
express
yourself.
Genau, und einfach bam, und ich vernichte dich mit meinen Moves.
Genau.
Aber es ist nicht, ich vernichte dich mit deinen Moves, weil ich habe eine 9,8 gebreakt und du hast eine 9,6 gebreakt. Das ist der Punkt, wo ich das richtig spannend finde und wo ich dann nicht mir genau vorstellen kann.
Also es ist so ein bisschen zwischen, Breakdance findet dann ja auch ganz viel zwischen den Zeilen statt. Also ne, dieses Einleiten, also es gibt es beim Bodentouren, vielleicht gibt es das gar nicht so stark. Klar macht man da auch so ein paar Moves, bevor es in so richtig harte Bewegung geht oder die richtig schwierig ist oder beim Eislaufen, Kunstlaufen auch so. Ne? Aber gerade dieses Einleiten, wie so ein Uprock irgendwie, wie der sich repräsentiert, also gerade wie sich ein Breaker beim Uprock irgendwie, bevor er runter geht und zu irgendeinem Power-Move geht, wie er sich denn da gibt, wie er da mit seinem Gegenüber spielt, wie er da so, wie viel Zeit bleibt dir als B-Boy genau dich zu repräsentieren, diesen Soul, diesen Flavor, den du vermitteln willst, bevor ich runtergehe und dann ein Flair, Windmill, was weiß ich nicht, irgendwelche Power-Moves da inzwischen alles so gibt, die oder Kombinationen aus inzwischen, ist wie beim Scratchen ja auch, jeder kann jeden Scratch perfekt, es kommt irgendwie nur noch auf die Kombination an, wie man welche Moves miteinander verbindet. Dann, das sieht dann immer oftmals ziemlich ähnlich aus. Da kannst du kaum einen mit dem anderen unterscheiden. Aber wie man in diesen Power-Move reingeht, wie man rauskommt, wie man sich da weiterhin präsentiert, diese Aura, die man damit versprüht, da kann ich mir vorstellen, dass das da bei dieser olympischen Sache, beim Booty, also bei klassischen Hip-Hop-Veranstaltungen, da drückt man immer noch ein Auge zu, wenn das irgendwie 5 Sekunden länger geht, weil man irgendwie sich dreimal mehr an die Eier gefasst hat und einen sagt, ey, ich bin der Geile. Weil wenn es olympisch ist, glaube ich, da wird die Zeit gestoppt und bist du mitten im Power-Move ist vorbei.
Ja, genau. Ich glaube, das wird spannend. Ich finde es aber total geil, ne? Um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich bin hier schon in der Kritik oder hinterfrage, ob das überhaupt funktionieren könnte. Ich finde den Move aber total geil.
Der Move an sich ist super.
Also ich wir sind alle auf jeden Fall der gleichen Meinung. Wir finden das alle dope. Wir fragen uns nur, wie letztendlich die Umsetzung wird und ob das dann letztendlich auch cool wird. Ja.
Und dann sind wir bei dem nächsten Punkt, dass ich natürlich sehnlichst wünsche und hoffe, dass dann auch wirklich die Experten, die es weltweit dazu gibt, auch zu Rate gezogen werden, um das, was man davor hat, auch vernünftig umzusetzen.
Genau.
Das ist immer die größte Gefahr.
Dass es nicht so in so einen Karton serviert wird und andere darüber entscheiden, die sie nicht drüber entscheiden sollten oder können.
Ja. Sondern da muss dann einfach auch Storm in der Jury sitzen und dann da olympisch mit seinem olympischen Anzug da sitzen und, und immer 1, 2, 3.
Ja, da geht es ja noch um, dass sie, okay, ist olympisches Komitee, so, aber die Judges, die haben denn da auch nicht in Anzug und Krawatte zu sitzen. Das ist dann, da muss die Funkiness, also wie gesagt, ich hatte das auch dann so angedeutet in meiner Recherche, dass die Funkiness irgendwie, die Breakdance ausmacht, oder Hip-Hop allgemein auch, die darf nicht auf der Strecke bleiben. Auch, hatten wir noch gesagt, dieser Battle-Gedanke, also ein ganz prägnanter Punkt beim B-Boying ist dieser Battle-Gedanke. Man sagt, wenn man den, sag ich mal, auf Kosten von was auch immer weglassen müsste, wo jeder präsentiert sich ganz alleine, ohne einen Battle-Gegner. Weiß ich nicht, für mich ist es immer am spannendsten, wenn es wirklich so ein One-on-One-Battle oder Crew-Battle oder was auch immer ist. Und weiß nicht, wie gesagt, wir lassen uns echt überraschen, was da passiert, wenn es olympisch wird.
Ich werde aber
bin ich der Letzte, der es nicht werde ich es unterstützen?
Ja, und ich werde safe da sein. Kann man hiermit offiziell schon mal sagen, mit 2019, 2024, wenn Breakdance olympisch ist, bin ich safe da.
Definitiv.
Du besorgst uns E-Karten dann als Nico Backspin.
Ja, ihr könnt ja, das machen wir gemein. Lass da versuchen, dann als Volunteers vor Ort zu sein.
Erstmal, ja, das klingt gut. Wir wollen ja schon mal nach Paris, jetzt im April hoffentlich, wenn sich die beiden Namen, die ich nicht aussprechen kann, von einer vorhergegangenen Love and Hate Sendung, sich aufs Maul hauen.
Die wollen sich doch prügeln, die beiden. Wer war das nochmal? Nico, du bist doch da. Du bist
das habe ich ja ganz vergessen. Ja,
siehst du, wir müssen nicht an Sachen erinnern, auf die wir richtig Bock haben.
Aber krass, stimmt, das ist ja noch Thema. Ach ja.
Wie ist
ja
Karius und Baktus? Nennen Sie mir, wie sie wirklich heißen.
Ich glaube, Buba und Kari sind das.
Genau.
Oder Karis heißt
er. Ich habe auch jetzt ewig nichts mehr, habe sie nicht wirklich verfolgt, ob da noch immer, das immer noch Gesprächsthema ist. Aber das war ja, wenn wir jetzt mal wieder off-topic jetzt schon fast. Aber bei Love and Hate sind wir nie off-topic, ne? Wir sind topic sozusagen. Wenn wir das nochmal anreißen.
Das hast du schön gesagt, Base.
Das ist aber sehr geil, dass er in einem Thema ist und zwischendrin auf dem halben Weg dahin merkt, ich muss nochmal ganz kurz representen und sich dann so Arm über Kreuz kurz hinstellt. Yo, wir sind Love and Hate. Und dann, so, was wollte ich eigentlich eben gerade sagen? Stimmt, ich war bei Buba und Karis. Deswegen spielen wir jetzt einen Song. Welchen hören wir uns an? Breakers Revenge.
Ja, auch nicht schlecht, aber ich habe mir Rocksteady Crew.
Ey, die sind doch hier Mainstream.
Ja.
Nein,
ja,
alles cool.
Aber sind immer noch cool. B-Boys, B-Girls passen dazu.
Ich freue mich drauf. Bis gleich, Love and Hate.
Viel Spaß.
Backspin. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Bock auf Olympia 2024, muss ich sagen. Love and Hate, Backspin, Nico, Dan und Bass.
Bass.
Ich sage nichts mehr.
Ja, ich überlege immer, das ist, glaube ich, wenn ich dann alle drei so schnell hintereinander mache mit so einer bestimmten Betonung. Wir spielen das hier immer mal gebe ich den Ball weiter, dann können Sie was sagen. Manchmal nehme ich alle drei Namen auf. Am Ende des Tages muss man auch nochmal betonen, haben wir zwar einen leitenden Redakteur, aber wir haben auch einen Redaktionsanwärter und das ist Dan und der sagt das nächste Thema.
Auf jeden Fall. Ja, das Thema kam auch ein bisschen von Base, aber ich finde, die Aussage dahinter ist mega stark. Es geht nämlich um die gute alte Firma Technics, die 1210er gebaut hat, unter anderem natürlich. Und die 1210er sind immer noch eigentlich so der Clubstandard, wobei natürlich auch immer mehr Controller Einzug halten in die Clubs dieser Welt. Aber Technics Plattenspieler 1210er, MK2, die zweite Version davon, immer noch unser aller Liebling. Und auf der NAMM diesen Jahres, das ist so eine
Technik-Musikmesse.
Technik-Expo, genau, Technik-Musik-Equipment-Expo. Da hat Technics einen neuen 1210er vorgestellt, den MK7. Und der war so ein bisschen altbacken. Der war nicht so fresh, der war so ein bisschen langweilig, würde ich mal sagen. Unter der Haube hat es natürlich vieles getan und ich habe ein neues Feature entdeckt, ein doppelter Pitchwert. Und da gab es ein interessanter Talk bei djworks.com. Das ist so eine Seite, die so ein bisschen DJ-Community-mäßig aufgestellt ist. Und die haben so einen offenen Brief so ein bisschen aufgesetzt an Technics und die gefragt, sag mal, Technics, die NAMM ist jetzt vorbei und irgendwie so doll war das nicht irgendwie. Gibt es eine Chance, dass ihr irgendwie was für die Digital-DJs auch macht? So ein kleines Hybrid-Ding wäre doch ganz geil. So für die Leute, die immer noch Platten diggen, aber natürlich die Vorzüge der digitalen Welt nicht vermissen wollen. Und die Meinung kann ich auf jeden Fall zu 100% teilen, weil Technics hat jetzt den MK7 und der unterscheidet sich, keine Ahnung, ich würde sagen, also von den Features her zu 10% von dem originalen MK2.
Technisch wurde er ja schon echt ganz gut verbessert in einigen Belangen, in einigen Punkten.
Ja, natürlich, ja.
So, aber von diesem, wenn man überlegt, warum der Technics 1210 oder die 1200er Serie erfunden wurde, damals Ende der 70er, Anfang der 80er, dann gab es den MK2 und selbst der MK2 wurde ja nicht als DJ-Plattenspieler oder wurde er extrem schnell oder sehr schnell als DJ und Club-Plattenspieler natürlich genommen, aber es ist im Prinzip ein Heim-Hi-Fi-Heim-Gerät, dafür wurde er konzipiert.
Genau.
Und so sieht halt der MK7 oder so ist der MK7 eben auch. Er ist dieser alten, altbackenen Linie, wie du schon gesagt hast, treu geblieben. Und ich sage so, ey, die könnten, wenn sie dieses, das ist schon Rolls-Royce, also von der Technik, wie was verarbeitet ist, welche Komponenten benutzt und wie einfach ein, also wenn man mich fragen würde, ob vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, meine ersten Plattenspieler, ist schon seit 30 Jahren.
Ja, und die tun es immer noch.
Die tun es immer noch. Oh. Und für mich nach wie vor the sexiest turntable on the planet. Es gibt keinen, der geiler irgendwie so ist. Was haben die da verpennt?
Ja, das ist halt die Frage. Die haben ja auch schon nach den DMC, ne, haben ja 85 angefangen. Nee, ich glaube 84 war der erste. Ich glaube DJ Cheese, erste World Champion. Okay, da war die Technik noch nicht so weit, aber dass die immer wieder so ihr eigenes Ding machen, ich habe das Gefühl, die hören nicht so wirklich auf die DJ-Community, das, was sie wirklich wollen.
So das wäre wahrscheinlich was die DJ-Community auch stört. Das ist also, warum holt ihr euch nicht mehr Feedback oder geht auf dieses Feedback ein? Sei es nur, vielleicht hätte man viel eher, schon viel früher, 10 Jahre, eine Generation früher, mehrere eine Pitch-Werterhöhung oder irgendwelche Modularteile, wo man sagt, so man könnte irgendwas austauschen.
Man sieht ja, dass es ja funktioniert. Die anderen Mitbewerber, die machen das ja vor. Ne? Die bauen da halt Controller an, also so Buttons ein, womit du ihr Laptop in der Software was steuern kannst. Die bauen dann 50% Pitch ein, wegen der Vestax, so alles das, wo man gesagt hat, ey, 12-10 ist geil, aber es wäre doch cool, wenn das und das noch wäre. Das hat dann die Konkurrenz so ein bisschen vorgemacht. Aber Technics, finde ich, ist einfach stur.
Aber es gibt natürlich auch immer dieser Klassiker, den man sagt, never change your running system. Das kann man auch da so ein bisschen sehen, warum sollen wir was ändern, wenn das sowieso das Geilste ist, was wir haben und eigentlich auch so trotzdem genommen wird. Aber es gibt immer, man könnte der Zukunft so ein bisschen, der Zukunft schon ein bisschen was geben. Also man könnte, wenn man parallel einen Hybriden baut oder so, wo man sagt, man könnte den Tonarm komplett weglassen und man könnte irgendwie noch Cue-Buttons mit einbauen oder man hat eine direkte Digital-Anbindung, irgendwas, wo man sagt so, oh, da denken die mit, da sitzen nicht nur irgendwie 70 Jahre alte Japan-Monster irgendwie, sondern da sitzen vielleicht auch DJs mit in den Leuten, in den Gremien, die was zu entscheiden haben.
Ja, so finde ich, Technics macht so ein bisschen den Apple-Move.
Nico hat gar nichts mehr zu sagen, weil er hat gar nichts über DJing irgendwie so offen.
Nee, ich höre euch ehrlich gesagt sehr, sehr gerne dabei zu, weil ich am Ende ja auch nicht so aktiv praktisch da mit dem Handling unterwegs bin. Habe mir nur zwischendurch die Frage gestellt, weil ich dann aber trotzdem irgendwie überall Technics-Platten Spieler sehe, wenn es darum geht, also so nach dem, wie du schon den Apple vielleicht setzt, wenn es darum geht, das ist halt das Apple-iPhone und nicht das Huawei.
Ja.
Das auch so, ist es halt der Technics, der dann, oder der Steinway-Flügel besser als der andere, so einfach weil es auch ein bisschen der Markenname ist.
Ist eine Mischung, glaube ich. Ja. Also das Vertrauen. Also ich weiß nicht, wie es bei...
Glaubensfrage?
Na, ich glaube, für mich hat es viel mit der History zu tun. Ne? Der Technics war halt der Mercedes, der Rolls-Royce oder was auch immer. Ja. Ne? Und der ist halt in den Clubs seit eh und je. Und die Clubbetreiber sagen sich, ey, die ganzen DJs, die ich auflegen, die kennen den 1210er. Wenn ich den jetzt irgendein anderes Modell hinstelle, von Stanton, von Vestax, von Reloop, von whatever, dann werden sie mich wahrscheinlich köpfen. So, also Technics ist einfach der Standard. Vielleicht macht ja auch dieses, sag ich mal, übersichtliche an Features den
12-10er auch so geil. Also diese Einfachheit an dem Gerät, dass du nichts falsch drücken kannst, nicht falsch machen.
Unmöglich.
Du kannst nichts falsch machen. So. Ja. Und es ist alles eigentlich generell alles da, was du als klassischer DJ brauchst. Kann natürlich auch die Philosophie dahinter sein. Aber sie haben das Know-how, sie haben das Fachwissen, die haben die Leute, die haben die Fabriken, die haben die Zeit, denke ich mal, um ihr Repertoire irgendwie zu erweitern und vielleicht auf der gleichen Basis irgendwie so, Rain hat es vorgemacht, die haben diesen 12 rausgebracht, der wirklich nur ein Controller ist, ne, mit solchen Funktionen ohne Tonarm, Cue-Punkte, Megapitch und noch andere Steuerungsfunktionen, wo man sagt, so okay, wir, für die Jungs, die rein in der digitalen Welt arbeiten wollen, hier habt ihr ein Alternativprodukt. So denkst du, boah, das hätte Technics auch schon vor einigen Jahren machen können. Oder zumindest jetzt, wo sie wieder anfangen, den Markt zu beliefern mit DJ-Equipments.
Ich dachte auch, dass sie sowas ähnliches rausbringen, als sie diesen CD-DJ-Player mal rausgebracht haben vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Ja, das war auch ein Flop,
glaube ich. Also der DZ-1200 oder
DZ, wie der hieß. Ja, DZ-1200 war das, genau.
War ein CD-Player mit SD-Card und das war so eine ähnliche. Da war auch eine Idee, das zu sagen, okay, wir wollen weg von dieser Anfälligkeit, toten Nadel auf Platte und ne, viel Bass und Nadel springt im Club, dass man da vielleicht
da weg dachte wollte. Ich schon, dass sie in diese Richtung vielleicht gehen, aber da war, ich glaube, da gab es noch nicht Final Scratch oder gab es das doch schon? Ich bin mir nicht sicher. Final Scratch war so das erste.
Ich glaube aber System, tatsächlich, ich finde es, was das Wack Move, ich finde es traurig, eher, dass die da nicht rangehen und was machen. Wenn es denen ihre Firmenphilosophie ist, dann ist es so. Es ist auch für die ja nach wie vor nur ein Nischenprodukt, auch wenn der Vinyl-Hype sehr stark ist und immer noch anhalten wird, in meinen Augen. Aber es glaube ich trotzdem für das Unternehmen oder den Konzern Technics, Panasonic, alles was da drin steckt, eigentlich doch nach wie vor eher so ein Liebhaber-Ding, Nischenprodukt.
Naja, die haben ja den 12. Jahr schon mal begraben und jetzt wiedergeholt. Also, keine Ahnung, die Philosophie kann ich nicht so ganz verstehen.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Du kannst halt auch Markenprimus sein und dann ist das Nokia-Telefon irgendwann nicht mehr auf dem Markt und es interessiert sich keine Sau mehr dafür, weil du am Ende vorher strategisch Fehler gemacht hast. Oder
das wird ja auch denen angekreidet, so ein bisschen, auch in diesem offenen Brief, so, dass du sagst, so, da habt ihr einfach missgebaut. So.
Und vor allen Dingen nochmal kurz vielleicht abschließend, der Preis, ich weiß gar nicht, was es denn kosten wird.
Ja, soll um 900 Pfund ist er angesetzt, also um 1000 Euro oder 9, wahrscheinlich wird er so Straßenpreis später auf 900 Euro.
Okay, aber dann, das ist ja ein reines Pro-Produkt, das ist ja nichts, was sich jeder Automaterverbraucher
kauft. Ja, das ist so aber schon, dieser Preis ist schon gerechtfertigt, der, das okay. Gesiedelt, der ist okay. Der Preis ist okay, wenn man ist, die haben ja jetzt ein paar Plattenspieler vorhergebracht, die GR-Serie, diese wirklich, das, also der beruht ja eigentlich auf der neuen Serie, diese G- oder GR-Serie und da kostet das Topmodell 4000 Euro.
Das war absoluter Blödsinn.
Und der kleine Bruder von dem teuren Hi-Fi-Modell kostet 1400 oder 1600, da ist dieser, wenn es ein 900-Euro-Plattenspieler wird, also wenn es dazu dient, dass alle Clubs, kleinen Clubs, größeren Clubs sagen, wir müssen mal alle Plattenspieler austauschen. Wir kaufen uns jetzt quasi das gleiche Produkt nochmal, nur neu. Hat auch damit zu tun, mein alter Ego Bastel Bass macht ja sehr viele Plattenspieler heile auch, ne? Nur mal kleine, nee, Eigenwerbung soll es nicht sein, aber ich bemerke ja auch seit Monaten und Jahren schon, dass bestimmte Ersatzteile für den alten MK2 so nicht mehr schwer zu beschaffen sind oder immens teuer sind.
Na, vielleicht wird sich das ändern, wenn der MK7 draußen ist.
Aber es gibt die alten, es gibt schon ein paar Teile, die so im MK7 halt nicht erneuert wurden und so gebaut wurden, dass sie nicht mehr in einen MK2 passen. Mhm. Und das wird schon teilweise wirklich schwierig, den einen oder anderen MK2 dann zu reparieren. Also das ist so, dann Filter zwingt man. Damit kann man auch so natürlich verkauft man für einen Golf 2 auch nicht ein Leben lang Ersatzteile bei Volkswagen, sondern irgendwann sagen die sich, warum sollen wir ein Auto so lange supporten? Kauft gefälligst mal einen Golf 7 oder so.
Das stimmt.
Ja. Welchen Song haben wir denn jetzt dazu? Gespielt auf einem Technics
1210er MK2.
MK2?
Ich habe uns Beneficence rausgesucht. Kennt ihr nicht? Doch, Bass kennt ihn. Du kennst ihn vielleicht nicht.
Klar,
Da kennst du ihn? Ja, okay.
Klar. Ich häng mit den Soul Brother. Ich kenne.
Du kennst dich aus, ja. Spätestens wenn du.
Du stalkst uns etwa?
Ja, ab und zu. Ich kriege das immer auf die Ohren gedrückt, ob ich will oder nicht. Welchen Song hören wir?
Der Song heißt Digital Warfare und featured Inspector Deck und DJ Rob Swift von den Executioners. Auch mit Scratches vom 1210er.
Sehr gut. Ich freue mich drauf. Jetzt habe ich Pause, kann meine Chips weiter essen. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin. Das ist der Grund, warum DJ 12 Finger Dan einen D- und J-Rom-Namen hat.
Genau, weil ich die BPM auf dem Laptop ablesen kann.
Genau.
Ich habe mir das DJ noch nicht verdient.
Ja, aber ich benutze keinen Sync-Button, immer noch nicht.
Nee, das finde ich auch sehr gut.
Streut mich immer noch.
Bin ich sehr stolz auf dich.
DJ Matt benutzt den, dann kannst du ihn auch benutzen.
Guck mal, selbst in diesem kurzen Dialog steckt so viel Love und Hate gleichzeitig. Das heißt, ihr seid vollkommen richtig bei Backspin Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. Und da ich ja auch schon mal in meinem Leben ab und zu redaktionell was gemacht habe. Nicht auf dem Niveau von unserem leitenden Redakteur.
Auf keinen Fall. Da kommst du nicht runter.
Nee, da komm ich, aber ab und zu auch mal was sehe, habe ich den beiden das letzte Mal in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe einen Screenshot geschickt von einem Post von Vis-a-vis.
Twitter war das, ne? Oder war das Insta?
Ich weiß nicht, ich glaube, es war Instagram oder Twitter, irgendwo auf jeden Fall, wo sie sich
entschuldigt?
Nee, kann man schon sagen, dazu positioniert hat. Es waren Fotos, also muss Instagram gewesen sein, wo sie sich zum Thema DJs positioniert hat. Ihr habt es gelesen, Jungs, oder?
Auf jeden Fall, ich habe es brutal abgefeiert. Aber erzähl noch mal kurz, worum es geht.
Also die grobe Zusammenfassung war ja, dass sie im Prinzip gesagt hat, es gibt ein Foto von ihr mit, wer ist denn da drauf? Ich weiß das gerade gar nicht. Auf jeden Fall mit einer DJ aus Berlin. Ich weiß gerade nicht genau, wer es war. Und beide zusammen sind auf dem Foto und sie sagt in dieser Sekunde und huldigt quasi die DJ an ihrer Seite und sagt, ey, das sind DJ, ich bin nur eine Prominente, die Möglichkeit bekommen hat, ab und zu mal Musik irgendwo abzuspielen, und man sollte auf jeden Fall immer Respekt zollen für die, die wirklich den Job machen. Das habe ich in die Gruppe geschickt und jetzt sind wir dran.
Jetzt, wieso sind wir jetzt dran? Achso, ja, Dan, du hast das aufgesaugt, das Thema.
Das ist genau das, wo ich immer gebetet habe, dass das irgendwann mal eintritt, dass wirklich ein Promi, in Anführungsstrichen, Selector, Musikspieler, nicht DJ, sagt, ey Jungs, nennt mich bitte nicht DJ, weil ich habe damit eigentlich im richtigen Sinne nichts zu tun. Ich spiele zwar Musik und feiere das ab, aber nennt mich bitte nicht so. Und genauso sehe ich das auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Photoshop etwas mache und es hinkriege, dann sage ich auch nicht, ey, ich bin Grafiker. Oder wenn ich ein geiles Foto schieße, dann sage ich auch nicht, ich bin Fotograf, weil diese Credits und dieses ganze Knowledge und so, das habe ich mir nicht erarbeitet und das habe ich auch nicht.
Das hat sie auch gesagt. Also die Jungs, ein DJ, ein richtiger DJ, der kennt sich mit der Musik aus, nicht nur mit der Musik aus, der kennt Skills, also dass man weiß, ja, welche Musik man matchen kann, welche
Crowdreading, Erfahrung, all das kannst du nicht einfach von heute auf morgen lernen, runterladen oder in einem YouTube-Tutorial sehen.
Das sind ja leider die Clubbetreiber oder die Clubmacher oder die Partymacher ja nicht so. Hatten wir so ein bisschen angerissen auf so einem anderen Thema. Es gibt ja dieses quasi VIP-DJ-Genre oder dieses Subgenre in diesem DJ-Zirkus. Dann sagst du, wir brauchen keinen mit Skills, wir brauchen nur einen, so einen Tittenbonus sozusagen, ein hübsches Mädel, genau, was irgendwie, ja, ein paar coole Songs an- und ausschaltet und das reicht uns, um den Laden voll zu kriegen und hier Kohle zu machen, also unseren Laden am Laufen zu halten sozusagen. Aber ja, die Aussage von ihr ist cool.
Die macht am Ende das ganz schön für mich und deswegen Shoutout und Props an alle DJs da draußen, die mit ganzem Herzen dafür brennen, die ihre Skills und Sets stetig weiterentwickeln und damit Nacht für Nacht Menschen glücklich machen.
Nico, du warst ja ein bisschen böse zu mir in der WhatsApp-Gruppe, als ich dann schrieb, dass dann sollte sie auch gefälligst, wenn sie einen DJ-Job angeboten bekommt, einem wirklichen DJ weitergeben.
Nee, ich war nicht böse, das ist falsch formuliert. Ich habe nur wieder gemacht, da spricht aus dir Verbitterung, habe ich
gesagt. Nee, war keine Verbitterung, aber das finale Ding, was man denn durchziehen müsste. Also wenn man es richtig konkret durchzieht, diese Meinung, die man da vertritt, dann soll ich sagen, Jungs, ich mache das zwar gerne, sie schreibt ja auch, ich mag das voll gerne, dass die Leute, dass ich das zu sehen, wie die Leute Bock auf das haben, was, ach, ich da mache.
Sollte sie, das ist meine, das ist jetzt, Entschuldigung, Bullshit. Warum, wieso sollte sie es nicht machen? Ist doch gut.
Um diesen DJ-Ding auch mehr zu huldigen.
Aber das macht sie da doch. Aber das heißt doch nicht, dass sie es nicht doch trotzdem auch selber machen darf. Das ist jetzt, dann
klar, klar,
dann
wird's wirklich,
na, ja, und das ist doch das, worum es geht. Warum soll sie denn von dem Job zurücktreten?
Das ist ja nur eine Meinung.
Wenn sie die Möglichkeit bekommt, irgendwo aufzulegen und Leute ihr dabei zuzuhören wollen, dass sie auflegt.
Aber dadurch kriegt perfekt ein DJ einen Job, für ein guter DJ einen
so
guten Job weniger.
So funktioniert die Welt leider. Wenn alles fair wäre, dann wäre die Welt nicht so, wie sie ist leider.
Und außerdem kriegst du den Job ja nicht, weil du ein DJ bist, sondern du kriegst den Job, weil du ein Produkt hast, das die Leute interessiert, wofür sie bereit sind, Geld zu zahlen.
Genau.
Und dann ist in diesem Fall, und das ist nun mal traurigerweise die Welt, also für euch traurigerweise in die Welt, in dem wir uns im Moment befinden, dass dann halt der Promi-Bonus wahrscheinlich über den DJ-Skills steht.
Der Promi-Bonus dürfte auch nicht ganz uninteressant sein für sie.
Da sind wir wieder in dieser, genau, Keep-it-real-nicht-real-Diskussionsrunde, könnte man da wieder einsteigen, wird noch vielleicht noch ein anderes Thema heute oder beim nächsten Mal.
Wenn du ein DJ bist, nicht DJ, ich bin aber bei dem Wort DJ hängen geblieben im Zusammenhang mit Vis-a-vis, also wenn du jemand bist vis-à-vis, die halt Musik spielt, dann hast du auch nicht so eine Crowd, die so krass dich verurteilt dafür, dass du kein DJ bist. Das ist ja, ne, momentan ja so. Also
die kommen einfach dahin, weil sie Bock haben, ihr bei der Mucke machen
zu können. Die wollen sie einfach, ja, sehen, wie sie Songs abspielt. Ob sie jetzt den Übergang verkackt oder irgendwie das alles brutal wack rüberbringt, das spielt auch gar keine Rolle. Deswegen kann sie da eigentlich ganz entspannt sein.
Eventuell spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, ob sie das wirklich ist, weil der Laden einfach, okay, der Betreiber weiß vielleicht, okay, sie bringt gute aktuelle Mucke mit, die Leute, der Laden ist bekannt dafür, dass da Mainstream-Leute kommen, die aktuelle Mucke aus vielen Genres hören, ja, und sagen, okay, dann ist da noch das kleine Top obendrauf, ist jemand wie Vis-a-vis und die feuert, die macht die Jukebox an und aus für euch, ihr müsst da nicht mal Geld einwerfen. Ja. So, klar, es ist ein eigenes Produkt, wie Nico schon gesagt hat, ne? Also die erwarten halt nichts, dass da Turntable Listen stattfindet.
Nee, und das ist hier generell etwas, was man ja leider DJ-mäßig beobachten muss, dass das immer weniger an Relevanz bekommt.
Ja, das ist ja, ne? Dieses DJ-Sterben, diese Außenwirkung, ne? Das ist schon so ein DJ-Sterben, dass man sagt, es wird nicht mehr Wert drauf gelegt, wie du schon sagst.
An dieser Stelle würde ich da wahnsinnig gerne auch kurz auf mein DJ Style Wars Interview hinweisen, das bei Backspin TV läuft, wo wir auch ziemlich ausführlich darüber gesprochen haben. Es gibt da auch einen kleinen Twist Richtung meine beiden Love and Hate Brüder hier. Damit könnt ihr euch dann nochmal auseinandersetzen, wenn ihr es gesehen habt.
Wir können mit Star Wars nach Paris fahren und dann machen wir den Vorkampf.
Ja, du bist ein Spinner.
Nein, so schlimm war es ja nicht.
Aber nein, sehr viel Liebe und Freude, glaube ich, was das gleiche DJ-Mindset angeht. Das nur als kleine Randnotiz. Da wir für diese News keinen richtigen Song ausgewählt haben, weil ich euch das quasi dazwischen gegrätscht habe, möchte ich jetzt einen aussuchen.
Nee, kannst du nicht.
Oh.
Dann hat er noch
okay, warte mal. Ich will nur wissen,
von welchem Künstler. Ich darf nie einen
Song hier aussuchen.
Okay, sag mir erstmal den Künstler und dann
nee, sag du, was du ausgesucht hast.
Also, auch zu der Arbeit des DJs gehört ja auch immer so ein bisschen den passenden Titel zur richtigen Zeit rauszusuchen.
Ja, nee, ich wollte Tony Touch jetzt haben.
Eigentlich
Tony
Touch? Eigentlich
wäre dieser
Song von ihm.
Weil
er ist ja für seine Mixtapes bekannt, natürlich auch für seine Produktion.
Ja, wie heißt denn der? Sag mal, wie heißt denn der?
Tony Touch.
Lassen dieser DJ, wo das Ding da, dieses 70er-Jahre-Ding-Sample, DJ Save My Life. So, wie heißt denn der?
Last Night a DJ, in Deep, Last Night a DJ Save My Life.
Ja,
das hat er gesampled? Genau.
Ich glaube, die.
Das war ein anderer Song. Scheiße,
jetzt am besten den Song, den du vorhin angemerkt hast, wo dein D und J vorher kommt, aber ich glaube, den hat Dan gar nicht auf seiner weißen, weiten MP3-Wiese.
Mal gucken.
Ein paar Minuten
haben wir noch.
Guck mal, was hast du dann ausgesucht?
Ich hab Strictly for the DJs von Acrobatic ausgesucht.
Oh, das war klar, dass Geiler du wieder Scheiß, mit sowas ne? kommst. Nee, jetzt will ich mich durchsetzen hier.
Jetzt nehmen wir uns einfach die Zeit.
Gleichzeitig mache ich jetzt hier
Recherche. Ist das jetzt eigentlich, sind wir jetzt
kannst
im Hate-Modus?
Gib schon mal Tony Touch ein da.
Vielleicht müssen wir auf Hate-Modus umschalten, wenn Nico einen ganz komischen Wunsch äußert.
Ja, könnt ihr gerne gleich machen. Ich will erstmal ganz kurz gucken, ob ich den Song auf die Schnelle finde. Hast du irgendwas davon? I Wonder Why. He's the greatest DJ, das meinte ich.
I Wonder Why, ja, hab ich da.
Ja, den hätte ich gerne. Tony Touch.
Okay.
Vom, und das kann ich jetzt alles noch dazu erzählen, Peacemaker-Album 2000, I Wonder Why, he's the greatest DJ, Tony Touch. Gemixt vom greatest DJ, 12 Finger Dan.
Wow, das hast du nicht gesagt.
Bis gleich. Backspin. Darf ich schon wieder? Sind
Sag
wir schon
was.
Wieder drauf?
Sag hallo? Was, ja. Hallo.
Schön, sind wir schon wieder drauf? Backspin, Love and Hate, Nico, Dan und Bass. Schön, dass ihr dabei seid. Auf der Zielgerade von unserer wunderbaren Sendung über Liebe und Hass. Bezogen auf Themen, die sich links und rechts von dem Mainstream bewegen und befinden. Und ich würde sagen, viel nerdiger können wir nicht werden als das, was, das muss man auch mal betonen, Dan jetzt hier in der kurzen Besprechung, während der Song lief, um das nächste Thema auszusuchen, mit Händen und Füßen verteidigt hat.
Ja.
Wir haben gesagt, nee, komm, lass mal die Welt retten. Nein, lass mal mein Thema nehmen. Ey, komm, lass mal sterbende Kinder retten. Nein, lass mal mein Thema machen hier. Also
ganz so war es nicht, aber um den Nerd-Höhepunkt zu setzen, und da wir ja heute auch sehr techniklastig sind bei Love and Hate, müssen wir auf jeden Fall das nächste Thema mit reinbringen. Es gibt ein SP-1200-Klon. Der wird jetzt gebaut, der ist in Entwicklung. Das gute Stück heißt SP-2400.
Kurz SP-1200 für die Jungs, die vielleicht gar keinen blanken
Klassen
schon mal. Redaktionell perfekt abgestimmt.
Wir rollen die Tränen über die Wange, wieder
redaktionell
eingreifen.
Ich musste jetzt so ein bisschen
den redaktionellen Faden zu halten.
Ja, ich musste so ein bisschen an den NFL-Talk von Patrick Uzume und seinen Jungs denken, wenn die wieder sagen, die wieder nerdig abgehen, was Football angeht. Und die dann irgendwie was erklären müssen.
Komm, aber ich glaube, ich glaube, wir brauchen die gar nicht mehr vorstellen. Wir haben schon 100 Mal über die Kiste geredet.
Ich weiß noch, wie angefangen hat. Wenn man wissen will, was die SP-1200 ist, sollte man einfach The Thing gucken. Zehnteiliges Format?
Zwölfteiliges
Format. Wir sind bei Folge 800.
Ja, aber lass uns doch jetzt nicht Zeit verschwenden.
Ja, lass mich doch hier. Und da erfährt man, was das ist. Kurzform, bam.
SP-1200, Kult-Sampler. Eigentlich für Schlagzeuger gedacht. Um sich ein bisschen ein paar Drum-Grooves zu programmieren. Aber die Hip-Hop-Producer Ende der 80er haben sich das Ding gegriffen, weil das so einen unglaublich krassen Speicher von 10 Sekunden Samplezeit hat und so ein All-in-One-Ding ist. Und damit haben sie halt ihre ersten Produktionen gebaut.
Und einfach zu bedienen.
Boys. Kann auch nicht viel falsch machen. Und dieses Ding bekommt jetzt endlich, ich dachte schon, wieso baut das keiner nach? Weil die Kiste ist so krass beliebt und so teuer geworden in den letzten Jahren,
dass eigentlich so ein Klon überfällig ist. Und dieser Klon kommt von einer kleinen, was ich auch sehr authentisch finde, von einer kleinen Independent-Schmiede aus den USA. Die heißen ISLA oder ESLA Instruments. Und das scheint mir, so ein bisschen habe ich aus diesen Videos, es gibt so ein paar Videos, wo sie über diese Kiste reden, so ein paar Interviews, da kann man sehen, dass der Typ die Sachen auch noch selber baut. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, dass der wirklich bisher alles selber gebaut hat.
Ja, er hat, glaube ich, jetzt tatsächlich erst ein Gerät gebaut. Das ist so ein Chord-Ding.
Also Chordbox heißt es, glaube ich.
Chordbox irgendwie, was so ein bisschen Chordfinder oder so die Harmonien abspielt. Ja, er entwickelt, glaube ich, es ist ein Mann-Unternehmen, der sozusagen alles natürlich mit Hilfe, was er nicht kann, so ein bisschen selbst am Computer, am Rechner und Algorithmen und alles, wird ja auch eine digitale Kiste. Es wird so ein Klon. Ich glaube, die SP an sich, wenn man sich da mal irgendwann mal, lest euch da und hört euch und seht euch rein in den Netzwerken, so einfach 1:1 nachbauen geht es nicht, weil es da auch um spezielle Bauteile geht, aber man kann es schon so irgendwie emulieren und da hat sich wirklich einer wie der CEO von ISLA oder
ISLA
da rein gefuchst und geguckt, ey, ich baue so ein Ding nach. Die Leute, glaube ich, sind hungrig auf so ein Teil.
Definitiv auch eigentlich ein Ding, was so vom Bastelbass hätte kommen können eigentlich. So, ich dachte, ey, eigentlich hat Bass das Knowledge, so eine Kiste nachzubauen und dann verticken wir die an alle Producer, die halt eine SP haben wollen, aber keinen Bock haben, $4,000-$5,000 dafür zu bezahlen. Und jetzt hat es halt dieser ISLA-Typ gemacht. Und ich muss sagen, in den Videos, das, was man sehen konnte an Soundbeispielen, das klingt schon ziemlich geil.
Es gibt ja schon seit Jahren eine eine sehr große Beatmaker-Szene, die ja eigentlich, es basiert ja extrem viel auf die MPC-Serie von der Firma Akai. MPC 60 fing es an, MPC 2000, so 1000, MPC 1000, das ist so die heilige Kiste der Beatmaker-Szene und ich glaube schon, das wird auch immer größer, ich glaube, die Beatmaker-Szene kriegt auch immer mehr so Präsenz nach außen hin und auch intern brodelt es da viel mit vielen, gerade jetzt auch in Tape-Fabrik, wo Nico, glaube ich, auch war, in Wiesbaden, da ging es auch sehr viel, Beatmaker-Szene ging da viel ab, denke ich mal. Und ich glaube, da ist es auch sehr spannend für so eine Jungs, denn mal ein Alternativprodukt zu haben. Es gibt ganz andere auch, so eine All-in-One, eine Beat-Bauer-Kisten irgendwie, aber die SP 2400 wird, glaube ich, ein cooles Stück. Auch wenn man so zweigleisig denken kann, so ein bisschen Hate ist dabei.
Aber es ist auf jeden Fall richtig, man sieht ja, die MPC-Reihe hat sich ja auch weiterentwickelt, ne, wurde auch für die digitale Welt sozusagen dann angepasst und das habe ich bei ihm nie verstanden, weil die hätten diesen Schritt schon viel früher machen müssen, einfach immer die SP neu zu designen, anzupassen, weil die ja sehen, ey, die Hip-Hop-Heads haben halt Bock auf die Kiste, ist für die unverständlich. Es gab mal so ein Interview mit Non Eric und mit einem von Emo, der das Ding damals designt hat. Die sind ja selber von diesem Erfolg mega überrascht gewesen. So. Und dass sie da nicht noch irgendwie nachgelegt haben. Okay, sie haben natürlich 94 nochmal diese Final Edition rausgebracht.
Genau, da haben sie, glaube ich, so nochmal gemerkt, so wir haben noch die Anlagen, wir haben noch ein paar Bauteile, wir können noch ein paar hundert, paar tausend bauen. Haben sie nochmal eine Second Edition, die war 1:1 kopiert quasi noch mit allen, bis es wirklich das letzte Bauteil verbaut
bis
war.
Bis das Lager leer war.
Bis das Lager leer war und dann gab es eine Final Edition. Und dann, aber dann war Schluss. Dann haben sie sich da nicht mehr groß... Dann haben sie sich da halt aus dem Markt zurückgezogen.
Ja, also das ist eigentlich unverständlich,
so, es gab so ähnliche Boxen, so ein bisschen wollten sie wieder ran, aber ich glaube, da war irgendwann Schluss.
Ist herrlich, dass es so ein Thema ist, wo ich theoretisch komplett nur daneben sitzen kann und euch zuhören kann. Ich habe nebenbei gerade angefangen zu arbeiten an meinem Laptop, weil ich so raus bin aus dem, worüber ihr redet. Aber mir brennt die ganze Zeit eine Frage auf den Nägeln. Das ist vielleicht nochmal die letzte, dann können wir nochmal Musik spielen. Meint ihr, dass das dazu führt, dass ein Produkt, das ihr auch aus Liebhabersicht natürlich auch beschützt, hochhaltet, wie ihr den extra huldigen mit einer ganzen Serie, dass das dann zu einem Massenprodukt wird und vielleicht in Anführungsstrichen vergewaltigt wird, wie ihr euch das nie in euren schlimmsten Träumen.
Naja, wenn die Kopie vergewaltigt wird, ist es okay, weil es ist ja die Kopie. Aber natürlich, das Original hat natürlich ganz andere, in Anführungsstrichen, Features. Du hast ja nur 10 Sekunden, bei der neuen Kiste hast du natürlich unendlich Sekunden. Also generell, das ist ja schon mal ein ganz anderer Ansatz.
Es wird immer Leute geben, die sagen, oh nee, lass die Kiste, wie sie ist, und warum klonen? Nein, die geile alte Kiste, lass sie in Ruhe.
Aber so kein Problem, dann nimmt er einfach die alte.
Aber das ist bei den Vinyl-Junkies auch so. Ne? Sagen sie, oh nee, scheiß auf RG, Release, warum gibt es immer so Re-Releases? Dieser Love and Hate wird da auch immer sein in solchen Genres.
Ja, sehr gut. Dann lassen wir es genau dabei. Ihr guckt die 12-10er-Runde bei Backspin TV, pickt euch die Beats, performt was und wenn ihr Glück habt, werdet ihr dann vielleicht auch mal in dieser Sendung gespielt.
Ja. Yeah.
Wir spielen noch einen Song. Welchen nehmen wir?
Marley Marl, Hip-Hop Ride, beziehungsweise The Youngsters. Schön. The Youngsters Hip-Hop Ride produziert von Marley Marl, so rum. Weil Marley Marl ein sehr krasser SP-1200-User war oder ist.
Und das sind die kleinen Brücken, die kleine Finesse in dieser Sendung, die Love ist. wenn an einer anderen Stelle vielleicht mal ein kleines bisschen Hate versprüht wird.
Genau, so sieht's aus.
Über den Alltag. Danke euch. Danke Base, Ghetto Faust, hey, danke boom, Dan, bam, Ghetto Faust. Love and Hate, bis nächste Woche, neue Folge. Ich glaube, dann ist Rocking with the B-Bass dran, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, irgendwas ja, kommt ja, dann. Und irgendwann kommt auch wieder Talking with the B-Bass. Der Moment, wo wir über Untergrundrap reden. Bis dann, macht's gut. Ciao.